Mir geht's so wie Maike. Ich freue mich, dass ich wieder eine Gemeinde vor mir sitzen habe beim Predigen. Das war die letzten Wochen anders, wobei, das sage ich auch ganz bewusst, muss ich zugeben, das hat auch was, wenn man dann, wenn der Gottesdienst losgeht, online mit seiner Familie zu Hause sitzen kann und den genießen kann und die Predigt schon im Kasten hat sozusagen. Aber schön, dass ihr da seid und schön, dass wir wieder live Gottesdienste unter besonderen Bedingungen feiern können. Und wir wollen den Gottesdienst später dann auch online stellen. Deswegen grüße ich auch alle, die dann irgendwann noch am Bildschirm sitzen und den Gottesdienst erleben. Fürchte dich nicht vom Umgang mit der Angst. Ein Thema, was wir nicht zum ersten Mal im Gottesdienst beleuchten. Das hat damit zu tun, dass das Thema Angst ein Dauerbrenner ist. Wir leben in Zeiten, wo auch immer wieder Ängste durchbrechen. Gerade eben haben wir uns noch darüber unterhalten, was das bedeutet für Menschen, dass Corona sich jetzt so lange hinzieht, dass viele in Existenzängste geraten, weil sie nicht wissen, wie es die nächsten Monate weitergeht oder die Angst um den eigenen Arbeitsplatz. Also reelle Ängste und auch unabhängig von Corona ist das Thema Angst ein Thema, dem man sich stellen muss und wo es nicht ausreicht offensichtlich, dass man sich einmal klar macht, aha, Gott ist da, wir können in unseren Ängsten zu ihm kommen, sondern wo uns auch als Christen das Thema immer wieder einholt und wir uns manchmal über uns selbst wundern, warum wir so ängstlich sind. Heute ist der Sonntag Rogate, betet. Und ich möchte mit euch einen Klassiker der Jesus-Geschichten anschauen. Maike hat es schon verraten, die Sturmstillung, weil ich darin auch neue Dinge entdeckt habe, die ich vorher übersehen habe. Vorher aber nochmal zum Thema Angst. Es ist auch ein Thema, was sich in der Kultur widerspiegelt. Ich glaube, viele von euch kennen, auch wenn man nicht so viel mit Kunst zu tun hat, aber das Bild der Schrei von Edvard Munch kennen, glaube ich, viele. Also diese Fratze, die zu einem grauenvollen Schrei verzerrt ist, ich glaube, das ist ein Klassiker, hat jeder vielleicht schon mal gesehen. Und genauso gibt es auch in der Musik viele Künstler, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ich habe mal ein Beispiel. Kannst du schon mal weiterklicken? Von Herbert Grönemeyer, der hat schon 1986 das Thema verarbeitet in seinem Lied Angst. Nicht das einzige Mal in seiner Musikgeschichte. Und ich habe fett gedruckt, also lohnt sich mal im Ganzen zu hören. Fett gedruckt, das, was ich besonders prägnant finde: Angst stellt ruhig, Angst kriegt klein. Angst braucht Waffen aus Angst vor dem Feind. Es allen recht zu machen, Angst frisst auf. Und wir sind damit dann bei Ängsten. Ich komme gleich nochmal auf so ganz konkrete Ängste, die man auch benennen kann, zu sprechen. Aber es gibt auch so diffuse Ängste, die so verborgen sind, dass es schwer ist, ihnen auf die Schliche zu kommen. Und davon singt er. Und nur mal eine Statistik. Von 2016, vielleicht wäre die heute ein bisschen anders, aber ich glaube, das ändert sich gar nicht so groß. Und ich vermute mal, dass jeder von euch sich da irgendwo vielleicht wiederfindet. Ich weiß, bei uns in der Familie ist zum Beispiel die Angst vor Schlangen, ist eine Angst, die da ist. Und Angst vor Spinnen haben manche. Höhenangst kenne ich auch Leute, die das haben. Aber es gibt auch Ängste, die da nicht auftauchen. Habe ich schon mal erzählt, glaube ich. Als Kind hatte ich Angst vor der Dunkelheit. Ich hatte total Mühe, im Dunkeln einzuschlafen. Und ich bin meinen Eltern sehr dankbar, dass die erlaubt haben, dass die Kinderzimmertür immer einen Spalt offen war, sodass Licht vom Flur reinkam. Habe ich dann irgendwann überwunden, aber das kann mich erinnern, das hat lange Zeit in meiner Kindheit eine Rolle gespielt. Was hier auch fehlt, ist die Angst zu versagen, die auch viele Leute kennen. Und eine Angst, die im Kommen ist. Man kann ja nicht von Trends sprechen, aber was Psychologen zumindest bestätigen, die sogenannte Versäumnisangst. Das heißt, die Angst, sich festzulegen und sich für etwas zu entscheiden und dafür anderes zu verpassen. Scheint eine ganz konkrete Angst zu sein, die stärker ausgeprägt ist als vielleicht noch vor 30 Jahren. Was ich erschreckend finde, ist, dass 5-10% der Deutschen eine ausgeprägte Angststörung haben. Also wo die Angst so gravierend ist, dass das fast krankhafte Züge dann annimmt und man wirklich professionelle Hilfe braucht. Und ich glaube, die Dunkelziffer ist noch größer, weil sich manch einer gar nicht eingesteht, dass die Angst so groß ist, dass man Hilfe braucht. Und die entscheidende Frage an der Stelle, bevor ich zur Geschichte überleite, ist, hat mich die Angst vielleicht im Griff oder habe ich meine Ängste im Griff? Also gibt es eine Angst oder gibt es Ängste, die mich so stark einengen, dass darunter auch ein ganz großes Stück meiner Lebensqualität verloren geht? Oder kann ich sagen, ja, ich habe mehrere Ängste, komme immer wieder, aber sie haben mich nicht im Griff, ich kann damit ganz gut umgehen. So oder so finde ich die folgende Geschichte sehr hilfreich und sie zeigt uns nicht nur, wie wir mit Ängsten vielleicht umgehen können, sondern es ist auch eine wunderbare Geschichte, die zeigt, was es bedeutet, ein Leben mit Jesus zu erleben. Es ist ein Leben voller Abenteuer, Wagnisse und auch Lernfelder. Markus schildert uns das folgendermaßen und ich lese in der Übersetzung Hoffnung für alle. Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, lasst uns über den See ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menschen nach Hause und fuhren mit dem Boot, in dem Jesus saß, auf den See hinaus. Einige andere Boote folgten ihnen. Da brach ein gewaltiger Sturm los. Hohe Wellen schlugen ins Boot. Es lief voll Wasser und drohte zu sinken. Jesus aber schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Da weckten ihn die Jünger und riefen, Lehrer, wir gehen unter. Kümmert dich das denn gar nicht? Jesus stand auf, gebot dem Wind Einhalt und befahl dem See, sei still, schweig. Sofort legte sich der Sturm und es wurde ganz still. Warum habt ihr Angst? Fragte Jesus seine Jünger. Habt ihr denn noch immer kein Vertrauen zu mir? Voller Entsetzen sagten sie zueinander, was ist das für ein Mensch? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm. Ich finde die Geschichte unglaublich. Ich habe die schon oft gehört, aber ich weiß, dass Menschen heutzutage mit so einer Geschichte Mühe haben, wie mit vielen Wundergeschichten von Jesus, weil es so unglaublich klingt, dass das möglich ist, dass da ein Mann aufsteht, mal kurz einen Befehl gibt und dann schweigt ein ganzer Sturm. Und es ist vielleicht auch etwas, was wir theoretisch glauben, wo wir dann manchmal in unserem Leben Situationen vor Augen haben, wo wir uns das wünschen, dass Jesus mit einem Wort mal eben den Sturm beendet und es nicht so erleben. Von daher glaube ich, fordert uns die Geschichte, auch wenn wir sie vielleicht kennen, bis heute stark heraus. Was mir bei solchen Wundergeschichten immer wichtig ist, es gibt ja mehrere Wundergeschichten in der Bibel und ganz wichtig ist, die Autoren, die diese Geschichten dann erzählen, die reiten eigentlich gar nicht so sehr auf dem Wunderbaren rum. So nach dem Motto, seht, wie leicht es Jesus fällt oder Gott fällt, die Naturgesetze auszuhebeln, sondern jede dieser Wundergeschichten hat mindestens eine ganz spezifische Botschaft. Und die Botschaft, die hier drin steckt, die hat ganz stark damit zu tun, wie gehen wir mit unseren Ängsten um. Von daher finde ich, passt sie super zum Thema. Ich möchte mit euch die Geschichte, die Erzählung Schritt für Schritt durchgehen. Und Jesus beschließt also und sagt es seinen Jüngern, lasst uns über den See ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menschen nach Hause und fuhren mit dem Boot, in dem Jesus saß, auf den See hinaus. Einige andere Boote folgten ihnen. Nur mal bis dahin. Der Tag war lang gewesen und wahrscheinlich haben die Jünger mit Jesus schon einiges erlebt. Und der See Genezareth, der liegt ja im Norden von Israel, ist 166 Quadratmeter groß. Und wir kennen den Jümmesee, wir kennen auch vielleicht noch das Bad Zwischenahner Meer. Nur mal, um eine Größenordnung vor Augen zu haben, Bad Zwischenahner Meer würde 30 Mal in den See Genezareth reinpassen. Also ein gewaltiger See. Ich habe ja vor 2,5 Jahren ungefähr eine Tour nach Israel gemacht mit ein paar Männern aus Jümme. Frank war auch dabei, genau. Und es ist schon ein riesiger See und je nach Wetter sieht man manchmal auch das andere Ufer nicht. Und den Jüngern war dieser See ja vertraut. Sie sind ja alle in Galiläa groß geworden und einige haben ja mit Fischen ihre Lebensgrundlage gehabt. Von daher war ihnen der See zum einen sehr vertraut, aber das gehört auch dazu, sie hatten auch Respekt, weil sie wussten, ein Unwetter kann ganz schön mächtig werden. Und diese Mischung aus Vertrautheit und Respekt, die hat sie ausgemacht. Und von daher ist nicht ganz klar, ob sie die Idee von Jesus so gut fanden, nachts über den See zu fahren. Wir wissen es zumindest nicht. Was wir bei Markus lesen können, ist, dass auch noch andere Boote mit unterwegs sind. Also mit dem Boot von Jesus fahren auch andere Boote mit. Und das ist etwas, das habe ich immer übersehen. Also habe ich mir nie Gedanken drum gemacht. Und wenn man sich da aber mal Gedanken drum macht, dann ist das ja spannend. Also wir wissen ja von der Geschichte her, dass das Boot mit Jesus durchkommt. Aber was ist eigentlich mit den anderen Booten? Überleben die diesen heftigen Sturm oder gehen die gar unter oder kehren die rechtzeitig ans Ufer zurück? Wird nichts darüber berichtet. Was wir wissen ist, ein Boot kommt durch und zwar das Boot mit Jesus an Bord. Und also auch nochmal von daher im Vergleich spannend und ich möchte das an der Stelle zuspitzen. Das Boot, in dem Jesus am Heck des Bootes Platz genommen hat, er sitzt dann quasi am Ruder. Und vielleicht ist das ein Sinnbild, dass Jesus sich ans Heck begibt und damit auch quasi so ein bisschen das Ruder übernimmt. Und dann wäre nämlich die Frage, also die erste Frage, ob du in dem Boot sitzt mit Jesus oder ob du in einem der anderen Boote unterwegs bist. Oder ob du vielleicht sogar am Ufer stehst als Zuschauer. Und wenn du am Ufer sitzt oder stehst als Zuschauer, dann ist das vielleicht in dem Moment sicher, wenn man den Fortgang der Geschichte so im Hinterkopf hat, großer Sturm und so. Aber du würdest dann auch keine Abenteuer mit Jesus erleben. Und die Frage ist jetzt an der Stelle, wo stehst oder sitzt du? Bist du mit Jesus in einem Boot und erlebst mit ihm Abenteuer? Oder bist du in einem der anderen Boote, die aber nicht so viel mit Jesus zu tun haben? Oder bist du noch irgendwo als Zuschauer und hast gar nicht Teil an diesem Abenteuer mit Jesus? Falls du es bislang nicht in Erwägung gezogen hast, die Erzählung stellt dir hier die Frage, was dich hindert, Jesus in dein Lebensboot einzuladen und ans Ruder zu lassen? Vielleicht sind es ja Ängste, die dich bisher daran hindern, Jesus wirklich ans Ruder deines Lebensbootes zu lassen. Zum Beispiel die Angst vor Kontrollverlust. Vielleicht denkst du, wenn Jesus das Ruder übernimmt, dann muss ich ja Kontrolle abgeben, will ich aber gar nicht. Vielleicht spielt das eine Rolle. Oder du weißt nicht, welche Konsequenzen das hat, wenn du Jesus das Ruder überlässt. Oder vielleicht denkst du, wenn ich Jesus das Ruder überlasse, wenn ich jetzt mein Leben komplett mit Gott lebe, dann ist vielleicht Schluss mit lustig, weil ich den Eindruck habe, naja, das Leben mit Gott ist vielleicht eine ernste Sache und macht gar keinen Spaß. Also es gibt so vielleicht so Ängste, die dich bisher daran hindern, Jesus in dein Lebensboot zu überlassen oder ihm das Ruder zu überlassen. Ich selbst kann nur bekennen, dass ein Leben mit Jesus am Ruder ein Leben ist mit einer unvergleichlich anderen Lebensqualität und ich möchte das nicht missen, dass Jesus am Ruder sitzt. Aber es ist eben auch ein Leben voller Abenteuer. Und das sehen wir im Fortgang der Geschichte. Da brach ein gewaltiger Sturm los, hohe Wellen schlugen ins Boot, es lief voll Wasser und drohte zu sinken. Jesus aber schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Markus und Lukas, die beiden Evangelisten, beschreiben diesen Sturm mit dem griechischen Wort Lailaps. Und das ist kein kleiner Sturm, sondern das ist ein gewaltiger, verheerender Wirbelsturm. Ein kleiner Sturm wäre den Jüngern vertraut gewesen, der hätte denen nicht so zugesetzt und nicht in derartige Angst versetzt. Aber das hier war wirklich ein mächtiger Sturm, was sich in der griechischen Vokabel auch so widerspiegelt. Wir würden vielleicht heute sagen, ein Jahrhundertsturm. Und von daher ist der Kontrast nochmal größer. Auf der einen Seite dieser gewaltige Sturm und auf der anderen Seite liegt Jesus im Heck des Bootes und schläft auf einem Kissen. Markus lässt sich das nicht nehmen, das auch so zu beschreiben. Da wecken ihn die Jünger und riefen: Lehrer, wir gehen unter, kümmert dich das denn gar nicht? Ich merke, wie ich mich an dieser Stelle voll und ganz bei den Jüngern wiederfinde. Also ich kann sie total gut verstehen, dass sie in der Situation so handeln. Und wir kennen das ja, Stürme brechen übers Leben herein und es scheint, als wäre Gott weit weg und als kümmerte es ihn gar nicht, wie es uns geht. Wir kennen das vielleicht, so Situationen, wo plötzlich das ganze Leben anders ist und wir das Gefühl haben, da ist Gott jetzt gerade nicht da. Vielleicht haben wir manchmal den Eindruck, Gott schläft. Und das ist eine Erfahrung, die auch die Jünger, obwohl sie ja mit Jesus schon tolle Erfahrungen gemacht hatten, die ihnen in diesem Moment vielleicht auch so erscheint. Und was sind das für Stürme? Das kann zum Beispiel Druck auf der Arbeit sein, der mich völlig überfordert. Oder stürmische Zeiten in der Beziehung. Oder eine Krankheit setzt mich schachmatt. Und ich fühle mich jeweils, als wäre ich finsteren Mächten, als wäre ich dem Schicksal hilflos ausgeliefert. Und vielleicht fragen wir dann auch, Jesus, kümmert dich das gar nicht? Und die Frage ist, wie reagieren wir in unseren Stürmen? Vielleicht schlagen wir wild um uns und verletzen dann andere. Oder wir ziehen uns ängstlich zurück und aus allem heraus. Oder vielleicht greifen unsere Fluchtinstinkte und wir arbeiten noch mehr, treiben noch mehr Sport oder flüchten uns in irgendwelche Betäubungsangebote. Also es gibt so ganz typische Muster, wie man in so Krisensituationen reagiert. Und nicht jede Reaktion ist gesund oder angemessen. Und diese Frage, Jesus, kümmert dich das nicht, die können wir ja auch globaler stellen. Jesus, kümmert dich das gar nicht, wie uns Corona zusetzt und kannst du da nicht was gegen tun? Treibt vielleicht manche Menschen um, diese Frage. Wo ist Gott eigentlich in dieser Situation? Oder wenn wir an Kriege denken, an den Klimawandel, an Katastrophen, also auch die globalen Katastrophen, da kann man sich ja auch die Frage stellen, Gott, kümmert dich das gar nicht, wie es uns geht? Und von daher ist umso spannender, was Jesus jetzt tut. Jesus stand auf, gebot dem Wind Einhalt und befahl dem See, sei still, schweig. Sofort legte sich der Sturm und es wurde ganz still. Jesus steht auf und die Vokabel, mit der das da geschildert wird, ist die gleiche wie bei der Auferstehung. Jesus stand auf und da ist schon mal eine gewaltige Energie und Macht offensichtlich. Und dann befiehlt er dem Sturm, diesem Lailaps, schweig. Jesus hatte geschlafen und vielleicht fragen wir uns, ob das ein Zeichen von Schwäche oder Desinteresse war, dass er so schläft, mitten im Lebenssturm der Jünger. Aber ich glaube, es ist ganz das Gegenteil. Es ist Ausdruck seiner Souveränität und seiner Kraft und Gelassenheit. Er wusste, dass seine Todesstunde noch nicht gekommen war und hält auch hier die Fäden in der Hand. Die Online-Gottesdienste nachvollzogen haben, wir haben das schon in der Passionszeit gesehen, dass Passion ist ja eigentlich was Passives. Jesus erleidet sozusagen Schmerzen und Qualen und alles, aber er ist auch in seiner Passion ist er von vorn bis hinten der Souverän, der die Fäden in der Hand hält. Mit dem Einzug in Jerusalem inszenieren ist das falsche Wort, aber er hat die Fäden in der Hand und das tut er auch hier, auch wenn es so scheint, als schläft er und wollte damit gar nichts zu tun haben. Er hat auch in meinen Stürmen die absolute Kontrolle. Und die Frage ist dann ja, warum greift er nicht ein? Hätte der Sturm sonst gewonnen in dieser Geschichte? Ich glaube nicht. Ich glaube, Jesus greift ein, weil die Jünger es brauchten. Und damit zeigt er ihnen und damit zeigt er uns, dass er alle Machthebel in Händen hält. Und das Entscheidende ist, ob er mit uns im Boot ist oder nicht. Also ob wir in dem Boot sitzen, in dem Jesus ist, oder ob wir irgendwo anders rumschippern. Das ist die entscheidende Frage, die uns die Geschichte im Grunde durchgehend stellt. Und dann, das ist für mich der Spitzensatz der Geschichte, warum habt ihr Angst, fragte Jesus seine Jünger, habt ihr denn noch immer kein Vertrauen zu mir? Die entscheidende Frage, und ich spitze sie mal zu, warum hast du Angst? Was steckt dahinter? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir im Hinblick auf unsere Ängste verstehen, was zu diesen Ängsten führt, gerade bei diffusen Ängsten. Es gibt so Ängste, mit denen können wir, glaube ich, gut leben, aber es gibt Ängste, die uns wirklich einengen. Und man kann sich ganz schnell mit vielem arrangieren, aber ich glaube, auch heute lädt uns Jesus ein, dass wir uns unseren Ängsten stellen und versuchen, diese Ängste, die unser Leben einengen, mit seiner Hilfe zu überwinden. Bin ich überzeugt von. Und dazu ist wichtig, in einem ersten Schritt zu verstehen, wozu kam es eigentlich in meinem Leben zu diesen Ängsten. Es gibt Ängste, die darauf zurückzuführen sind, dass ich mal traumatische Erlebnisse hatte. Und wenn ich mich da nicht rantraue, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich immer wieder diese Ängste erlebe. Oder anerzogene Ängste, die mich total einengen können, wo ich dahinter kommen muss, was hat eigentlich dazu geführt, dass ich heute mich so und so verhalte und nicht die Freiheit habe, Dinge zu tun, die eigentlich sinnvoll sind. Warum vertraust du Jesus nicht? Und ich finde entscheidend an dieser Stelle, dass Jesus seinen Jüngern diese Frage nicht vorwurfsvoll steckt, sondern hilfreich. Er will sie einen Schritt weiterführen. Nicht vernichtend, sondern heilsam. Mit Jesus in deinem Lebensboot bleiben Stürme und Ängste nicht aus. Es wird sogar Stürme geben oder Situationen geben, die gerade mit Jesus erst noch dazukommen, die bei einem Leben ohne Jesus gar nicht da sind. Aber du hast ganz andere Bedingungen, wenn Jesus in deinem Boot sitzt, Stürme und Ängste zu meistern. Und am Ende fragen die Jünger dann voller Entsetzen, was ist das für ein Mensch? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm. Sie hatten ja bis dahin schon viel erlebt mit Jesus. Wie er Menschen geheilt hat, wie er vollmächtig gepredigt hat, wie er immer wieder ihr Herz berührt hat. Und vielleicht haben sie so immer wieder gesagt, was der alles kann. Wahnsinn. Und hatten ihn dafür vielleicht bewundert. Diese Bootsfahrt durch den nächtlichen Sturm führte sie zu einem tieferen Verständnis. Jemand sagte mal, sie reisten vom Was zum Wer. Sie reisten in diesem Sturm an den Taten Jesu vorbei und kamen zu seiner Person. Und das, finde ich, ist die Chance von allen Lebensstürmen, dass wir Jesus nochmal auf eine ganz andere Art und Weise kennenlernen. Und ein ganz starker Sturm stand ja noch bevor. Sie mussten durch die Kreuzigungszeit, durch die Zeit, wo sie dachten, jetzt ist alles aus. Also dieser Sturm stand ihnen noch bevor. Und erst nach der Auferstehung haben sie ja mühsam begriffen, wie das alles zusammenhängt und dass das so kommen musste. Aber Diese Lebensstürme haben dazu geführt, dass ihre Beziehung zu Jesus enger wurde. Und damit bin ich am Ende und möchte nochmal zusammenfassen. Keine Angst vor Lebensstürmen, denn es ist Gottes Chance, deinen Glauben zu stärken und zu festigen. Mit Jesus in unserem Lebensboot sind wir Kinder Gottes. Und diesen Status kann uns keiner nehmen. Das ist, egal wie heftig der Sturm ist, etwas, was Bestand hat. Da, wo wir im Boot von Jesus sitzen, also da, wo wir mit ihm unsere Lebensreise machen, da kann uns das keiner nehmen. Und von da aus haben wir eine ganz andere Möglichkeit, mit unseren Ängsten klarzukommen. Also das ist so das eine. Und es gibt ein wunderbares Lied, vielleicht lernen wir das irgendwann nochmal. I'm no longer a slave to fear, I'm a child of God. Ich bin nicht mehr länger ein Sklave der Furcht, sondern ein Kind Gottes. Und das kann ich mir auch in meinen Lebensstürmen klar machen. An diesem Status ändert sich nichts und das gibt mir eine ganz andere Möglichkeit, gelassener mit den Ängsten dann auch umzugehen. Und das Zweite, wenn Angststürme dich fesseln und binden, dann erzähle Gott, wie es dir gerade geht, wie ohnmächtig du vielleicht dich gerade fühlst. Aber gleichzeitig erzähle dem Sturm, wie mächtig dein Gott ist. Ich glaube, in dieser Kombination hast du ein ganz großes Potenzial, dass dich diese Ängste nicht kleinkriegen müssen, sondern dass du sie überwinden kannst. Und der Sturm ist dann vielleicht immer noch da, aber du hast eine andere Möglichkeit, mit ihm klarzukommen. Amen. Wir singen. Nee, wir singen nicht, wir hören das nächste Lied.